Danke. Zu Beginn ein herzliches Willkommen allen Brüdern und Schwestern, den jungen Leuten, den Freunden der Wahrheit hier in Büchenbach zum Kreiskongress des Kreises 453b. Gestern waren wir in Heilbronn zur Zusammenkunft der Pioniere und Sonderpioniere und Ältesten vor dem Kreiskongress. Es war sehr segensreich. Ein Foto ist gemacht worden. Wir werden es nachher da hinten, wo die Glasvitrine ist, mal ankleben, wenn man sehen will, wie glückliche Pioniere nach der Pionierzusammenkunft aussehen. Dann könnt ihr da mal raufschauen. Und wir möchten auf diesem Wege auch den Heilbronnern Dank sagen für den Saal in der Wiesigheimer Straße und natürlich auch für die super Verpflegung. Wir haben es sehr geschätzt. Danke. Ja, wir freuen uns auch sehr, mit dem Ehepaar Laste, mit Regina und Erich zusammenzuarbeiten. Wir schätzen das sehr. Sie sind ja ein wirklich langjähriges, treues und dynamisches Ehepaar. Es ist schön, dass Sie sich hier im Kreis so sehr schön einsetzen. Hier in Büchenbach hat sich auch was getan. Die beiden Ehepaare sind zwar heute nicht da, die sind in Selters zu einem, wie nennt man das jetzt, Familientag, glaube ich, also mit Sportspiel und Grillen in Selters. Und das Ehepaar Kückelhahn ist nach Bonn aus Altersgründen in den Sonderpionierdienst. Und dafür ist das Ehepaar Kirschenhofer aus dem Begel gekommen, Deborah und Rudi, die sind jetzt als zweiter Saalaufseher. Und das Ehepaar Mürter, Rolf und Dagmar sind als erster Saalaufseher hier tätig. Und das Ehepaar Rahuba sind aus Altersgründen nach Bad Eilsen in ein Altenheim gekommen. Also das sind die kleinen Änderungen, die es hier in Büchenbach gegeben hat. Letztes Jahr hatten wir in Norddeutschland eine Pionierschule und haben mit einem Ehepaar gemeinsam die Schule erlebt. Die kommen aus Mecklenburg-Vorpommern und die sind jetzt in Mexiko, dienen dort den Mennoniten, predigen in Plattdeutsch. Und das Erstaunliche ist, es gelingt ihnen, mit der Opferrente des Ehemannes dort auszukommen. Man sieht also, man kann mit wenig etwas Positives dann auch in dem Gebiet bewirken. Es ist kein einfaches Gebiet, aber sie dienen dort den Menschen gerne. So. Das war die Vorrede. Jetzt das Thema noch einmal genannt. Warum eine geistige Gesinnung kostbar ist. Ich denke, viele von euch werden schon mal einen Bauhelm aufgehabt haben, wenn ihr bei einem Königreichssaalbau mitgewirkt habt. Das ist mein eigener Bauhelm aus der Zeit 83, 84, als meine Frau und ich im Bethel mitarbeiten durften, da haben wir auch Lastes näher kennengelernt und da durfte ich ungefähr ein Jahr als Maurer arbeiten. Ja, so ein Helm ist sehr nützlich. Ihr seht, dieser hat einiges abbekommen und wenn ich ihn nicht auf dem Kopf gehabt hätte, dann würde ich wahrscheinlich heute hier nicht mehr stehen. Mir ist so einiges auf den Kopf gefallen, aber vorher auf dem Helm. Ein Helm ist sehr wichtig, denn der Helm schützt das lebenswichtige Gehirn. Und es gibt für Arbeiter auf Baustellen eine Pflicht, den Helm zu tragen. Der Kreiskongress hat das Motto, schütze deine geistige Gesinnung. So wie man den Kopf buchstäblich bei bestimmten Arbeiten vor Verletzungen von außen schützen muss, so müssen wir unseren Sinn, diesen, der hier vorhanden ist, müssen wir geistig wie mit einem Schutzhelm versehen und vor Verletzungen schützen. Warum? Der Teufel hat ein wahres geistiges Bombardement an schädlichen Einflüssen. Er will in unseren Sinn eindringen und ihn verletzen. Und wir wollen das nicht, deswegen schützen wir uns geistig gesehen mit so einem Schutzhelm geistiger Art. Im ersten Vortrag gibt es vier Gedanken, die hervorgehoben werden. Es geht einmal um den Unterschied zwischen dem Menschen und dem Tier. Dann, was versteht der Mensch im Allgemeinen unter Spiritualität oder geistiger Gesinnung? Dann, was versteht die Bibel darunter und wovor sollten wir uns hüten? Und am Ende, warum ist diese geistige Gesinnung so kostbar und deswegen auch zu schützen? Also es geht zuerst darum, den Unterschied zwischen dem Menschen und dem Tier deutlich zu machen. 1. Mose Kapitel 1 beschreibt, dass Jehova Gott den Menschen in seinem Bilde, in seinem Gleichnis erschuf. Das bedeutet, Jehova hat uns Menschen seine göttlichen Eigenschaften mitgegeben. Er hat uns auch einen Sinn für Geistiges gegeben oder für Spirituelles. Und dieses geistig Gesinntsein, das unterscheidet den Menschen ganz eindeutig vom Tier. Tiere haben keine geistige Gesinnung, auch wenn manche Menschen das von ihrem Haustier meinen. Aber wenn man Tiere nimmt, also nehmen wir mal so eine Kuh, eine schwarzbunte oder rotbunte, auf einer herrlichen Maiwiese, alles grün und frisch, und da steht sie nun, die Kuh, und frisst oder kaut wieder. Ob die sich mit der Frage beschäftigt, hatte ich gestern auch was zu fressen? Werde ich morgen was zu fressen haben? Nein, sie frisst heute. Und sie lebt auch absolut für diesen Moment, sie lebt gegenwartsbezogen. Sie hat keine Vorstellung von geistigen Werten. Tiere haben zwei Prinzipien. Sie wollen sich erhalten, darum fressen sie. Sie wollen ihre Art erhalten, darum pflanzen sie sich fort. Aber der Mensch ist doch offensichtlich anders von Jehova geschaffen worden. Der Mensch hat ein Empfinden für geistige Dinge. Der Mensch kann gestern, heute, morgen in seinem Sinn bewegen. Der Mensch will auch wissen, warum bin ich hier auf der Erde. Also es geht darum, der Mensch hat so etwas wie eine geistige Gesinnung, die ihn über das Tier erhebt. Nur die Frage ist, wer bestimmt, welche Art von geistiger Gesinnung das Handeln bestimmen darf. Judas Vers 19. Ihr stellt ja fest, das Motto, das wir dort sehen, hat ausnahmsweise mal zwei Texte. Wir nehmen den ersten Text und davon den Vers 19. Judas wollte ganz was anderes schreiben, wollte. Aber der Heilige Geist hat ihn gedrängt, das zu schreiben, was wir im Judasbrief lesen. Unter anderem im Vers 19 schreibt Judas, diese sind es, die Trennungen hervorrufen, animalische Menschen. Wie die Bibel sagt in der Fußnote, seelische, physische oder wir sagen ganz einfach Fleischesmenschen, die keine geistige Gesinnung haben. Also, Judas schreibt hier, es gab damals im ersten Jahrhundert in der Christenversammlung Menschen, denen fehlte es an einer geistigen Gesinnung. Und damit sind wir am zweiten Punkt. Was versteht man unter geistiger Gesinnung im Allgemeinen heute? Das Wort Spiritualität wird definiert, die geistige Orientierung und Lebenspraxis eines Menschen. Das Wort geistig gesinnt sein wird definiert, Feingefühl oder Treue in Verbindung mit religiösen Werten. Aha. Also, ein spiritueller, geistig gesinnter Mensch hat also eine geistige Orientierung. Oder er hat auch gewisse religiöse Werte, denen er sich verantwortlich fühlt. Und da ist das Problem. Wer sagt jetzt, welche religiösen Werte richtig sind. Und da haben die Menschen ja ihre ganz eigenen Vorstellungen. Ein evangelischer Christ mag sagen, ich war bei einer Erweckungsversammlung und ich habe den Herrn Jesus persönlich kennengelernt. Ich bin wiedergeboren, ich bin gerettet. Ein Katholik mag sagen, nein, geistig gesinnt ist man, wenn man regelmäßig zur Messe geht. Ein Buddhist mag sagen, also geistig gesinnt ist man, wenn man so eine innere Erleuchtung findet. Das ist ja heute ganz schick, Buddhist zu sein. Und bei den Hindus, der Wachtum sagte, da müsste man etwa 8,4 Millionen Mal wiedergeboren werden, um diese geistige Gesinnung zu erreichen. Da mögen manche sagen, nee, davon stimmt überhaupt nichts. Also geistig gesinnt ist man, wenn man so den inneren Frieden in sich ruhend persönlich findet, ohne Religion. Manche sagen dann, also wenn ich Gott nahe sein will, dann gehe ich jetzt in den Wald. Denn mein Gott ist die Natur. Wieder andere bringen Spiritismus, Verkehr mit bösen Geistern, und Spiritualität durcheinander. Wieder andere sagen, wenn man in Zungen reden kann, dann ist man geistig gesinnt. Ich könnte das noch fortsetzen. Denn die Verwirrung darüber, was angeblich geistig gesinnt sein sein soll, ist perfekt. Jeder hat so seine eigenen Vorstellungen. Und damit sind wir bei der Frage, was versteht die Bibel unter einer geistigen Gesinnung und wovor muss sich ein geistig gesinnter Mensch hüten? Römer Kapitel 8, Vers 5, zweiter Text auf der Tafel. Römer 8, Vers 5. Denn die, die mit dem Fleisch in Übereinstimmung sind, richten ihren Sinn auf die Dinge des Fleisches. Die aber mit dem Geist in Übereinstimmung sind, auf die Dinge des Geistes. Schütze deine geistige Gesinnung, also geistig gesinnt sein. Spiritualität hat etwas mit dem Geist zu tun, von dem hier die Rede ist. Und das ist ganz eindeutig Jehovas Heiliger Geist. Dementsprechend ist also ein geistig gesinnter Mensch jemand, der den Heiligen Geist Jehovas auf sich wirken lässt und sich die Frage stellt, wird mein Leben von dem, was in der Bibel vom Heiligen Geist inspiriert aufgeschrieben wurde, beherrscht? Viele Menschen haben eine Bibel, aber sie lassen ihr Leben nicht von der Bibel und dem, was der Heilige Geist möchte, beherrschen. Jesus sagt in der Bergpredigt Matthäus 7, 21 beginnend, es wird eine Zeit geben, da würden Menschen zu ihm sagen, Herr Jesus, wir haben doch Dämonen ausgetrieben, geweissagt, Machttaten vollbracht, du musst uns doch kennen. Was sagt Jesus? Euch kenne ich nicht. Warum? Ihr habt versäumt, den Willen meines Vaters zu tun. Also ein geistig gesinnter Mensch muss den Willen Gottes kennenlernen und muss auch bereit sein, ihn zu tun. Wovor werden sich geistig gesinnte Menschen demnach hüten? Unter anderem vor der Warnung aus 5. Mose Kapitel 18. 5. Mose Kapitel 18 im Vers 10 beginnen wir, 5. Mose 18, Vers 10, es sollte sich in dir nicht jemand finden, am Ende des Verses, der sich mit Wahrsagerei beschäftigt, der Magie treibt, der nach Omen ausschaut, ein Zauberer, der Geistermedien befragt im Vers 11, Vers 12, denn jeder, der diese Dinge tut, ist für Jehova etwas Verabscheuungswürdiges. Wovor warnt die Bibel hier? Vor den satanistischen Praktiken, sich mit dem Übersinnlichen zu beschäftigen. Es wird hier gesagt, Wahrsagerei, Magie, Omen, Geistermedien befragen. Offensichtlich sind Millionen Menschen heute von Astrologie begeistert. Wenn man im digitalen Fernsehen durchzappen würde, dann würde man eine Menge von sogenannten Astrokanälen finden. Viele Menschen lesen jeden Morgen in der Tageszeitung ihr Horoskop. Obwohl sie genau wissen, dass das nichts bringt, aber man liest es einfach. Es könnte ja diesen Tag zutreffen. Wir als christliche Zeugen Jehovas haben mit Astrologie und all ihren Erscheinungsformen nichts zu tun. Und unsere Zeitschriften warnen immer wieder nachdrücklich, nachhaltig vor diesen Dingen. Das neueste Erwache, das jetzt herausgekommen ist, berichtet von einer Frau, die ein Geistermedium war und warnt noch einmal wieder vor diesen astrologischen Erscheinungen. Das ist also ein Gesichtspunkt, die Warnung, sich mit diesem Übersinnlichen, vom Teufel kommenden zu beschäftigen. Ein weiterer Punkt, der im Kreiskongressprogramm immer wieder erwähnt wird, ist die wirtschaftliche unsichere Lage, in der wir uns befinden. Und das ist eine Tatsache, auch wenn wir im Schwäbischen, also so um Heilbronn und Neckarsulm herum, wahrscheinlich die meisten noch Arbeit haben. Aber trotz allem, die wirtschaftlichen Probleme nehmen zu. Probleme sind eine Gelegenheit, dem Teufel zu zeigen, du bist ein Lügner. Denn er möchte uns durch den Druck, den er wirtschaftlich ausübt, die Freude an unserem heiligen Dienst nehmen. Er möchte uns das Gefühl geben, so dumm kann man doch gar nicht sein, die Religion Nummer eins sein lassen. Die Nummer eins ist Arbeitsplatz. Den darf man nicht verlieren. Den muss man unter allen Umständen halten. Koste es, was es wolle. Und wenn die Religion dabei zugrunde geht, das ist egal. Die Arbeit ist wichtig. Und wir sagen, nein, das ist nicht so. Und ich denke, keiner von uns wird einem Hiob gleichen. Erst steinreich, dann bettelarm. Aber eins tat Hiob nie. Er hat nie die Loyalität Jehova Gott gegenüber aufgegeben. Der Teufel möchte uns also aus dem Gleichgewicht bringen. Sprüche 27, Vers 11. Wir wollen dem Teufel eine Antwort geben. Ich habe einen sehr schönen nachdenklichen Satz gehört. Wer zu viel für sich selbst sorgt, verpasst es, dass Jehova für ihn sorgt. Das ist wahr. Wer zu viel für sich selbst sorgt, verpasst es, dass Jehova für ihn sorgt. Jehova ist immer unser Helfer und deswegen wollen wir unsere geistige Gesinnung gegen diesen Einfluss schützen. Und damit sind wir beim vierten Punkt. Warum ist unsere geistige Gesinnung so kostbar, so schützenswert? In der Welt, in der wir leben, laufen die Menschen dem Glück hinterher. Sie sind vielleicht gestern zur Lottoannahmestelle gepilgert, weil sie gehört haben, im Jackpot sind, ich weiß nicht, wie viele Millionen jetzt im Jackpot sind, und wenn man die richtigen Kreuze mit der Zusatzzahl, dann bekommt man vielleicht 20, 30 Millionen und dann ist man glücklich. Wir sind glückliche Menschen. Warum sind wir glücklich? Weil wir einem glücklichen Gott dienen. Und ein glücklicher Gott hat glückliche Anbeter. Wenn wir auch manchmal bedrängnisvolle Lebenssituationen haben, aber unterm Strich gesehen ist das Leben eines Zeugen Jehovas ein glückliches Leben, weil man dem glücklichen Gott Jehova dient. Römer Kapitel 8, Vers 6. Noch etwas ist der Segen, wenn man die geistige Gesinnung schützt. Römer Kapitel 8, Vers 6. Da sagt Paulus, denn das Sinnen des Fleisches bedeutet Tod, das Sinnen des Geistes aber bedeutet Leben und Frieden. Ja, wir haben Frieden, innere Ruhe und haben ein gutes geistiges Leben. Noch etwas ist ein Segen. Der Glaube, den wir haben, ist ein echter, tätiger Glaube. Am 30. Dezember bekam ich bei den Brüdern, als wir zum Essen waren, die Nürnberger Nachrichten in die Hand, blätter sie durch und die Überschrift hat mich fasziniert. Erzbischof Bibel und Zeitung lesen, Ludwig Schick Bamberg. Er hat die Christen zu mehr aktivem Engagement in der Politik aufgefordert. Schick wörtlich. Die Christen müssen durch die Kirche dazu befähigt werden, dass sie in der einen Hand die Tageszeitung und in der anderen Hand die Bibel halten, um beides miteinander in Verbindung zu bringen, zum Wohl der globalen Menschengesellschaft und ihrer Zukunft. Also, ich bin sicher, die Menschen werden auch in Zukunft in der einen Hand die Tageszeitung halten. Ob sie als Katholiken in der anderen Hand die Bibel halten, ist eine andere Frage. Nur wenn sie das, was sie in der Tageszeitung lesen über ihre Kirche, mit dem vergleichen, was sie in der Bibel lesen, dann hätten sie mindestens so graue Haare wie ich. Aber wozu forderte Schick auf? Zu politischem Engagement. Wozu bitten wir? Es ist so, wie es jemand beschrieb, der den Evangelisationseifer der ersten Christen mit heute verglich. Er sagte, wenn das heutige Leben in der Kirche nicht verändert wird, sodass sie noch einmal die Aufgabe der Evangelisation jedem getauften Christen aufs Herz legt und wenn diese Aufgabe nicht unterstrichen wird durch einen Lebenswandel, der alles in den Schatten stellt, was der Unglaube zu bieten hat, werden wir durch unsere Evangelisationstechniken nicht sehr weit vorankommen. Und die kommen auch nicht voran. Weil die Technik, die sie haben, kommt von hier. Und der Geist, den wir haben, der wirkt hier. Und deswegen sind wir als Zeugen Jehovas aktiv tätig. Ein weiterer Gesichtspunkt, warum unsere geistige Sendung kostbar ist und schützenswert: Wir haben ein wunderbares, hervorragendes Verständnis biblischer Prophetie. Wir können einordnen, was in der Welt abläuft und wissen ganz genau, dass diese Welt irgendwann zu ihrem Ende kommt. Nicht? Offenbarung 11, Vers 18, Gott wird die verderben, die die Erde verderben. BP, Golf von Mexiko, Punkt, Punkt, Punkt. 1. Korinther 2 sagt, der Geist erforscht alle Dinge, selbst die tiefen Dinge Gottes. Noch ein Segen, wir sind umgeben von treuen Menschen. Und ihr kennt eure Brüder aus der Ortsversammlung oder der Nachbarversammlung mit Namen. Man kennt ihre Lebensgeschichte. Wir kennen oft nur die Gesichter. Manche Namen kennen wir auch. Aber so bei der Pionierzusammenkunft, da kennt man viele auch mit Namen wieder. Es ist einfach schön, mit Menschen zusammen zu sein, die Jehova lieben, die treu sind. Und wenn man sich nach einiger Zeit wieder sieht, dann ist es schön zu sagen, ja, wir dienen Jehova immer noch und ein paar neue sind hinzugekommen. Bestimmt freut Jehova sich, wenn wir unsere Gesinnung, die wir haben, schützen und sie vor Schaden bewahren. Und alle Anwesenden haben auf diesem Weg echte Fortschritte gemacht. Warum sagen wir das? Wir wären nicht hier, wenn wir keine Fortschritte gemacht hätten. Dieser Helm schützte mich im Winter, er schützte mich auch im Sommer. Ich habe also auch bei über 30 Grad im Schatten in Selters gemauert. Und ich kann euch eins sagen, den aber richtig, dass er sitzt auf dem Kopf und dann Sonnenschein, 30 Grad und mehr, es läuft dir, wo es hier, du glaubst nicht, dass es überlaufen kann, aber es läuft einfach, es läuft dir runter. Aber da kam jetzt kein Sicherheitsbeauftragter, der sagte, ach Brüder, nehmt doch den Helm ab, das ist ja furchtbar, man kann es ja nicht angucken, wie er schwitzt. Nein, der musste während der Arbeit auf dem Kopf bleiben. So, und jetzt haben wir also einen Kreiskongress und vielleicht sagen wir uns, wenn wir dem Programm zuhören und unseren geistigen Schutzhelm so aufhaben, die bringen mich da vorne ganz schön ins Schwitzen. Gut so, dann ist der Effekt erzielt. Und ihr dürft sicher sein, auch ich komme ins Schwitzen, weil es gibt so viele Gesichtspunkte in diesem Programm, die einfach so ganz persönlich sind, wenn man sich sagt, an dem Punkt musst du einfach weiter konsequent arbeiten. Wie schön, dass wir so einen Kreiskongress vor uns haben, der uns vielleicht ein bisschen ins Schwitzen bringen wird, aber wir werden nachdenken über unser persönliches Leben. Bauarbeiter haben Helmpflicht, Zweiradfahrer haben Helmpflicht, Christen haben Helmpflicht, geistige Helmpflicht. Haben wir ihn schön auf und machen gute Notizen, die wir dann beim Studierabend verwenden können. Insofern wünsche ich uns allen einen segensreichen zweitägigen Kreiskongress hier in Büchenbach.